So, ihr Lieben, einen guten Morgen und einen gesegneten Sabbat von mir. Ihr dürft gerne eure Masken abnehmen, wenn ihr möchtet, weil ich rede jetzt erstmal ein Weilchen und dann ist es vielleicht angenehmer, wenn ihr gut atmen könnt. Ihr könnt sie aber auch gerne auflassen, so wie ihr wollt. Nur solange ihr jetzt auf eurem Sitzplatz sitzt, dürft ihr sie gerne abnehmen. Sobald wir wieder singen, das sagen wir dann auch an, können wir dann die Masken wieder aufsetzen. Vor einiger Zeit habe ich eine Geschichte gelesen von Max Lucado, den kennen vielleicht die ein oder anderen von euch, und die fand ich ganz interessant, sie hat mich inspiriert. Es ist eine moderne Nacherzählung einer biblischen Geschichte, die ihr bestimmt schon mal gehört habt, da bin ich mir fast sicher. Und sie ist auch insofern besonders, weil es der längste aufgeschriebene Dialog eines Menschen mit Gott persönlich ist in der Bibel. Ja, ich sehe, dass so ein paar Köpfe rattern. Aber ich fange mal an mit der Geschichte und vielleicht erkennt ihr sie ja. Im Flur ist es still. Man hört nur die Räder des Putzwagens mit dem Eimer und das Schlurfen des alten Mannes. Beides klingt müde. Sowohl die Räder als auch die Füße kennen den Boden. Wie oft hat Hank ihn schon in der Nacht gewischt. Auch die Ecken werden immer gründlich gereinigt. Nie vergisst er, die gelben Warnschilder aufzustellen. Dabei muss er grinsen, weil, Vorsicht, frisch gewischt, als ob das irgendjemand lesen würde und hier vorbeikommt. Doch nicht um 3 Uhr morgens. Hank ist gesundheitlich nicht mehr auf der Höhe. Er hat starke Rückenschmerzen. Die Schultern sind gebeugt und seine Brille ist so stark, dass seine Augen dahinter doppelt so groß wirken. Aber er verrichtet seine Arbeit. Er schüttet Seifenlauge auf das Linoleum. Er schrubbt die Abdrücke weg, die die Absätze der Rechtsanwaltsschuhe hinterlassen haben. Er ist immer eine Stunde vor Arbeitsschluss fertig. Immer, schon seit 20 Jahren. Wenn alles geputzt ist, räumt er den Eimer weg, setzt sich vor das Büro des Chefs und wartet. Nie geht er eher nach Hause, obwohl er könnte. Niemand würde es bemerken. Aber er tut es nicht. Einmal hat er die Regeln gebrochen. Nie wieder. Manchmal, wenn die Tür offen ist, betritt er das Büro, nur ganz kurz. Und dann lässt er seinen Blick schweifen. Die Suite ist größer als seine Wohnung. Er streicht mit den Fingern über den Schreibtisch. Er berührt das weiche Leder von der Couch. Er tritt an das Fenster und beobachtet, wie sich das Grau des Himmels in Gold verwandelt. Seine Gedanken kehren zurück. Vor langer, langer Zeit hatte er auch solch ein Büro. Damals, als er noch Henry hieß und nicht Hank. Damals, als er, der Nachtwächter, noch Manager war. Vor langer Zeit, vor der Nachtschicht, vor dem Putzeimer. Vor dem Skandal. Hank denkt nicht mehr oft daran. Warum auch? Es gab Probleme, er wurde gefeuert und fort war er. So ist das. Kaum einer weiß davon. Und das ist auch gut so. Warum sollte er darüber reden? Es ist sein Geheimnis. Hanks Geheimnis ist übrigens wahr. Ich habe den Namen geändert, ein paar Einzelheiten, etwas abgewandelt. Und der Mann hat einen anderen Beruf. Und auch das Jahrhundert ist geändert. Aber die Geschichte ist Tatsache und ihr kennt sie. Wenn ich den wahren Namen nenne, dann werdet ihr euch sicherlich erinnern. Es ist die Geschichte eines geplatzten Traumes. Es ist die Geschichte großer Hoffnung, die an der harten Realität zerschellt sind. In Hanks Fall war es ein Fehler, den er niemals vergessen konnte. Ein schwerwiegender Fehler. Hank tötete einen Menschen. Er wurde Zeuge, wie ein Straßenräuber auf einen unschuldigen Menschen einschlug. Da verlor Hank die Selbstbeherrschung. Er tötete den Angreifer. Und als die Nachricht bekannt wurde, war dies das Ende von Hank. Hank wollte lieber untertauchen, als ins Gefängnis zu gehen. Und darum floh er. Aus dem Manager wurde ein Flüchtling. Hank sah in sich selbst einen Menschen, der mit Mittelmäßigkeit zufrieden war. Er hatte seine Ausbildung an den besten Ausbildungsstätten der Welt gemacht. Doch jetzt arbeitete er in der Nachtschicht, unterste Lohnklasse, nur damit ihn niemand sah. Und doch das änderte sich auf einmal, plötzlich, als er die Stimme aus dem Putzeimer hörte. Zuerst dachte er, bei der Stimme handelt es sich um einen Scherz, weil die Männer vom dritten Stock das manchmal machen. »Henry, Henry«, rief die Stimme. Hank drehte sich schnell um. Niemand nannte ihn heute noch Henry. »Henry, Henry«. Er wandte sich dem Eimer zu. Dieser glühte, leuchtend rot, feuerrot. Er konnte die Hitze aus 3 Meter Entfernung spüren. Er trat näher, schaute in den Eimer, aber das Wasser kochte nicht. »Das ist ja seltsam«, murmelte Hank und ging noch einen Schritt näher, um das Ganze noch mal genauer anzuschauen. Doch die Stimme gebot ihm Einhalt. »Tritt nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden.« Habt ihr erraten, um welche Bibelgeschichte es geht? Genau, der Eimer. Genau, es geht um Mose. Mose, der im zarten Alter von 3 Monaten eine Flussfahrt mit ungewissem Ausgang überstand, von der Tochter des Pharaos entdeckt und später adoptiert wurde. Seine eigentliche familiäre Zugehörigkeit hatte aber trotz des Lebens am Hof des Pharaos wohl nicht vergessen. Es kam dazu, und das gehört zu den dunklen Kapiteln von Mose, dass er einen Ägypter tötete, der auf einen hebräischen Mann einschlug. Daraufhin floh Mose weit weg ins Land Midian. Er war auf jeden Fall mutig. Dort verteidigte er für einige Frauen einen Wasserplatz vor ziemlich rabiaten Hirten. Und unter diesen Frauen, das ist ja fast ein bisschen romantisch, war seine spätere Ehefrau Zippora. Mit ihr bekam er einen Sohn und wurde Hirte. Soweit die Ausgangslage. Und nun möchte ich mit euch den Bibeltext lesen, um den es mir heute geht. Er steht in 2. Mose, dort Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. 2. Mose 3, 1 bis 5. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wunderbare Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. So Unrecht hat die moderne Nacherzählung ja gar nicht gehabt. Manchmal hilft es einem, wenn man bekannte Geschichten aus einem neuen Blickwinkel einer anderen Perspektive betrachtet. Denn schon im ersten Vers wird uns klar, Mose macht hier keine tolle, keine angesehene Arbeit. Hirtendasein war nicht beliebt. Schon gar nicht bei erwachsenen Männern. Denn Schafe zu hüten, das galt als Mädchenarbeit. Das machten normalerweise Mädchen im Alter von 12 bis 13, also bevor sie verheiratet wurden. Aber Mädchen, keine Männer. Aber hier macht es Mose. So eine Arbeit macht demütig. Das ist nichts, womit man prahlen könnte. Das sind ganz kleine Brütchen. Und es sind ja noch nicht einmal seine Schafe. Es sind die Schafe von seinem Schwiegervater. Aber als wäre das nicht schon genug und ausreichend, befindet er sich auch noch in der Steppe, nicht im Kulturland. In der Wüste ist er mit sich selbst konfrontiert. Da gibt es kein Ausweichen, keine Berieselung, keine Ablenkung. In der Wüste merkt man, dass man nicht aus sich selbst heraus lebt, sondern dass man in Abhängigkeit steht. In der Einsamkeit wird einem klar, nicht ich habe alles im Griff. Mose ist weit weg vom Kulturland mit seinen Häusern, Feiern, Errungenschaften und mitten in der Einöde. In der Einsamkeit und in der Weite. Und genau hier begegnet Gott Mose. Und ich denke, dass es auch uns gut tut, ab und zu wegzukommen von der ständigen Berieselung, der wir ausgesetzt sind. Ja, die tägliche Nutzung von audiovisuellen Medien nimmt zu. Und ich kenne tatsächlich kaum jemanden, der kein Handy besitzt oder nicht zumindest eine Mailadresse hat. Gibt es hier jemanden? Okay, also, genau. Bei jüngeren Leuten ist das Smartphone selbst beim Tracking-Abenteuer in der Wildnis mit dabei, damit man das zumindest dokumentieren kann, auch auf der Stewa, auch wenn man das da ja eigentlich nicht benutzen darf. Wir sind also ständig informiert, was bei uns und in der Welt so losgeht. Aber nicht nur der ständig steigende Medienkonsum ist ja gerade auch jetzt zur Zeit in Corona ein Thema, das gerade Kinder auch, das bei vielen halt sehr angestiegen ist, hält uns davon ab, sich mit uns selbst und mit Gott auseinanderzusetzen. Notfalls wird eben die Sockenschublade nach Farbe sortiert oder die ganzen Tupperdosen mal neu geordnet. Wir sind ganz kreativ in diesem Beschäftigungsmodus zu bleiben und nicht in eine Ruhe hineinzukommen. Weil manchmal kann Stille auf den ersten Blick auch beunruhigend sein, weil wir dann konfrontiert werden mit uns und unseren eigenen Bedürfnissen. Aber in der Wüste, da konnte Mose nicht entfliehen, nur die Schafe und er. Und der Text sagt uns, dass Mose den brennenden Dornbusch sah und ausrief, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Also Mose ist nicht sonderlich überrascht, dass da ein Dornbusch steht. Es gab viele Dornbüsche. Und er ist bestimmt auch nicht überrascht, dass ein Dornbusch sich selbst entzündet. Das kam durchaus manchmal vor, nicht so häufig, aber es konnte durchaus passieren. Und also er hat in seinem Hirtendasein sicherlich schon brennende Dornbüsche gesehen, das wirft ihn jetzt nicht aus den Sandalen. Aber was bei ihm die Neugier hervorkitzelt, ist das Sonderbare, dass dieser Dornbusch brennt, aber nicht verbrennt. Das ist ungewöhnlich. Und hier stupst Gott das Interesse von Mose hervor. Er überrascht ihn. Und für Mose ist dieses seltsame Ereignis so gänzlich unerwartet, ungeplant und doch sehr reizvoll. Deshalb entschließt er, darauf zuzugehen. Und da begegnet er Gott. Das hat Mose hier gar nicht forciert. Es stößt ihm zu, gänzlich ungeplant. Diese Begegnung widerfährt ihm einfach. Er ist der Empfangene. Denn Gott hat ja erstmal die Neugier in ihm hervorgekitzelt. Gott hat alles vorbereitet, damit Mose ihm begegnen kann. Und dafür hat Gott sich wirklich etwas Kreatives einfallen lassen. Aus einem alltäglichen Wüstengegenstand wird etwas Überraschendes. Aus einer scheinbaren Selbstverständlichkeit wird etwas, was man staunend hinterfragt. Besonders gut kann man Staunen bei kleinen Kindern sehen. Mein Mann und ich, wir waren im letzten Jahr auf einer Kinderfreizeit und mit ganz, ganz vielen Kindern. Und wenn wir ihnen abends Geschichten erzählt haben vorm Einschlafen, konnten wir immer sehen, wie die Augen so richtig schön groß wurden. Es durfte nicht zu spannend sein, weil wir wollten ja, dass sie einschlafen. Aber es macht Freude, Kinder beim Staunen zu beobachten. Und sie motivieren einen ja selber, mit offenem Blick in die Welt hinauszugehen. Wenn man jetzt ein optimierungsliebender Mensch ist, dann könnte man den Text hier kritisch hinterfragen und sagen, war das nötig? Hat Mose wirklich von Gott einen brennenden, nicht verbrennenden Dornbusch gebraucht? Hätte diese Begegnung nicht irgendwie sachlicher passieren können? Ohne Umschweife, einfach direkt, Mose, hier dein Auftrag. Ansage, Ende. Sicherlich wäre eine Möglichkeit. Aber was wir daraus lernen, dass es eben nicht so passiert ist, ist doch, dass Gott mehr ist als notwendig. Gott ist das Leben. Und auf der anderen Seite, dass Gott Freude daran hat, uns zu überraschen, uns zum Staunen zu bringen und unsere Neugier hervorzukitzeln. Mose ist neugierig und mutig genug, geht also auf diesen Dornbusch zu und da berichtet uns die Bibel, als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Zunächst einmal finde ich es spannend, dass Gott aus einem Dornbusch spricht. Ein Dornbusch ist keine Besonderheit. Er ist nicht so schön wie zum Beispiel ein Feigenbaum mit leckeren Früchten, die gut schmecken. Oder wie ein Olivenbaum, der Schatten spendet, bei solchen Temperaturen total angenehm. Gott spricht aus einem ganz normalen Dornbusch. Der war vermutlich ungefähr einen Meter hoch und hatte Dornen, die so um die 5 Zentimeter lang werden konnten. Ein Dornbusch ist nichts, woran man sich anschmiegen würde, den man streicheln möchte. Ein Dornbusch ist ein unzugänglicher Ort. Dort hält man sich nicht lange auf. Es ist eine fremde Welt. Ein Dornbusch ist kein Kulturgut. Den pflanzt man sich nicht in den Garten. Außer jemand von euch hat einen Dornbusch im Vorgarten stehen. Aber normalerweise machen wir das nicht. Er ist fast unscheinbar, so ein Dornbusch. Und genau aus so einem Ort spricht Gott, weil Gott ganz anders ist und ganz anders zu uns kommt, als wir uns das vorstellen. In ganz starker Form sehen wir das an Jesu Geburt im Stall. Denn Gott ist der ganz andere, den wir nicht beherrschen können, der nahbar und zugleich unnahbar, geheimnisvoll und unbegreiflich ist. Ebenso wie auch das Feuer. Feuer ist nicht statisch, es ist lodernd, es ist züngelnd und von Natur aus haben wir einen hohen Respekt vorm Feuer. Aber das Feuer hier lebt nicht von Vernichtung, es frisst nicht, es ist anders. So wie auch Gott immer ein Stück der unbegreifliche Gott ist und bleibt. Der Gott, den wir niemals in der Tasche haben, der nicht in meine Vorstellungsvermögen hineinpasst und sich auch nicht in meine Schubladen einordnen lässt. Gott ist der ganz andere. In Jesaja 40, Vers 25 steht, mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Jesaja 40, Vers 25. Gott ist mit nichts auf der Welt zu vergleichen. Wir Menschen können nicht über ihn verfügen. Und doch wendet sich dieser heilige Gott uns zu und begegnet uns, kommt uns entgegen, offenbart sich uns und macht sich uns zugänglich. Und hier begegnet er Mose, indem er zweimal seinen Namen ruft. Mose, Mose. Das doppelte Rufen steigert die Intensität und macht deutlich, ganz genau dich meine ich und dich kenne ich. Hier gibt es also kein Ausweichen mehr. Und so antwortet Mose auch, hier bin ich. Er fühlt sich erkannt in seiner Gesamtheit. Und auch heute ruft Gott jeden von uns bei unserem Namen. Vermutlich nicht unbedingt mit einem brennenden Dornbusch oder einem glühenden Putzeimer, aber wenn wir es zulassen, können wir es vielleicht in unserem Herzen hören. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Worte aus Jesaja 43, Vers 1. In der Geschichte nimmt Gott die Leitung in die Hand bei der Begegnung. Mose weiß ja gar nicht so wirklich, wie ihm geschieht. Aber Gott gibt klare Anweisungen. Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen. Du stehst auf heiligem Land. Heiliges Land, weil Gottes Gegenwart da ist. Heilig, vielleicht auch im Gegensatz zu dem Profanen, dem Alltäglichen. Und es zeigt wieder einmal und einmal mehr, Gott ist in jeglicher Hinsicht ganz besonders. Er ist erhaben, außergewöhnlich und dennoch uns Menschen zugewandt. Übrigens waren die Schuhe damals etwas ganz Wichtiges. Nur Sklaven mussten zum Teil barfuß laufen. Sie symbolisierten ein Stück weit auch den Status, versinnbildlichten das, wozu man versucht oder womit man versucht, sein Leben zu meistern, was einem Stabilität und Sicherheit gibt. Aber vor Gott zählt das nicht, nicht der Status. Er ist nicht beeindruckt, ob man die Beförderung bekommen hat, die gute Note oder ob man durchgefallen ist. Gott schaut tiefer. Er kratzt nicht an der Oberfläche, sondern er schaut das Herz an. Ihm sei Dank. Wenn wir die Kapitel hier weiterlesen und die Geschichte von Mose nochmal uns so vergegenwärtigen, dann merken wir, dass diese Begegnung mit Gott in seinem Leben alles umgekrempelt hat. Und ich vermute, dass der eine oder andere das auch erlebt hat, dass wenn man die Nähe Gottes in seinem Leben erfahren hat, dass sich dann etwas ändert. Auch man selbst sich ändert. Und das hat Mose erfahren und das dürfen auch wir jeden Tag aufs Neue erfahren. Gott, der unvergleichlich und allmächtig ist, der ganz andere ist und doch uns nah und unser liebender Vater ist, dieser Gott, der sehnt sich nach dir und nach mir. Jeden Tag möchte er uns überraschen und uns begegnen. Und wenn wir still werden und unsere Ohren und Herzen aufmachen, dann können wir vielleicht hören, wie er auch heute zu uns sagt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen. Wir wollen beten. Unser großer, allmächtiger Gott, liebender Vater, danke, dass wir uns nicht fürchten müssen. Danke, dass du uns mit unserem Namen rufst. Danke, dass du uns ganz nahe kommen willst, dass du uns begegnest. Und das, obwohl du der ganz andere bist. Und so hoch, dass wir dich gar nicht verstehen können. Aber danke, dass du dich uns offenbart hast. Danke, dass wir jetzt ein bisschen über die Berufung von Mose lesen konnten, wie du seine Neugier hervorgekitzelt hast und wie du auch uns jeden Tag überraschst und wir staunen können über dich und über die Welt, die du erschaffen hast. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der hier ist, für deinen Segen, für ja, diesen Sabbattag, dass wir ihn mit dir und mit unseren Nächsten verbringen können. Und dass wir Freude darüber haben, darüber nachzudenken, was du uns schenkst, jeden Tag aufs Neue. Dafür danke ich dir in deinem Namen. Amen.